Ja, liebe Zuschauer, liebe Adima, lieber Kai, herzlich willkommen zum Interview mit dir, Adima. Das Interview ist jetzt gedacht als als die Fortsetzung von unserem letzten Interview, wo es um die Zeit von dir bei Osho und Papaji ging. Du hast uns ja sehr schön viel davon erzählt. Ich dachte, jetzt können wir vielleicht auch noch mehr fragen. Und mich persönlich würde interessieren, auch die Herausforderungen, für dich so in der Zeit mit Osho. Also so ein bisschen klang das ja schon an, weil du hast erzählt, dass du nicht direkt Sannyas nehmen konntest, sondern da irgendwie erst warten musstest. Ja, bei mir war es das ganz einfach, aber das war Puna 1. Was du da erzählt hast, das hört sich für mich so ein ganz bisschen auch in die Richtung an, dass die Ashram-Leitung da auch so ein bisschen Politik gemacht hat, also bestimmte Sachen einfach durchsetzen wollte. Ja, vielleicht kannst du ganz allgemein mal anfangen mit den Herausforderungen in dieser Zeit für dich.
Ja, danke euch beiden fürs Hiersein und fürs Fragen stellen heute. Das war die Zeit 83, 84. Das heißt, Osho oder damals Bhagwan war in Amerika auf der Ranch. Und die Regeln, die waren ja damals mehr oder weniger von der Sekretärin Sheila gemacht. Auf die haben sich auch alle berufen mit den Regelungen. Und der Eintritt war nicht leicht. Mein Eintritt hat im Grunde genau 9 Monate gedauert, was ja eine angemessene Geburtszeit, sein kann. Ich bin 9 Monate lang jeden Mittwoch um 17 Uhr zu dem anberaumten Antragstellertreffen für Sannyas in Köln gegangen und habe immer wieder dieselbe Dame getroffen, die dort in der Funktion saß, die Neulinge zu begrüßen und beauftragt war und sich auch absolut verpflichtet fühlte, dann so jemand wie mir zu sagen: Du musst in die Kommune beitreten. Du kannst, das ist jetzt gerade die Regel, du kannst nicht draußen leben. Nun war ich zu dem Zeitpunkt noch im letzten Jahr des Studiums vor dem endgültigen Bühnenexamen und Choreografieexamen an einer Schule, wo ich ein Stipendium ertanzt hatte und meinen Lebensunterhalt auch zur Hälfte etwa selber irgendwie aufbringen musste, weil das, was ich vom Staat bekam, nicht ganz reichte für Tanzausstattung, Trikots, Schuhe und so weiter. Also ich war in einer hohen Inanspruchnahme und auch sehr klar, dass ich diese Ausbildung nicht einfach 8 Monate oder so vor dem Examen hinschmeiße. Und auch ganz klar Pläne hatte, das zu beenden und dann auch zu tanzen, damit zu arbeiten. Ich konnte auch in Bhagwans, in Oshos Büchern und in seinen Vorträgen nichts finden oder raushören, dass derlei strenge und persönliche Freiheit einschränkende Vorschriften, dass das irgendwie notwendig wäre. Im Gegenteil. Und ich habe also damals einfach gesagt, nee, mache ich nicht. Und irgendwann auch die Gretchenfrage gestellt und gesagt, sag mal Leute, seid ihr alle mit der Sekretärin oder seid ihr mit Bhagwan? Mich interessierte das eigentlich gar nicht, was die Sekretärin zu sagen hatte, die zu dem Zeitpunkt aber doch so viel Macht hatte, dass an sich, da waren so 20 Leute im Raum und die meisten zitterten so ein bisschen, wie jemand sowas sagen kann. Und ich dachte in dem Moment nur, habe ich auch zu der Frau gesagt, die das Gespräch immer wieder mit mir führte, die mir sagte, sie spürt mich, sie hat mich von Herzen gern, sie würde mir sofort Sannyas geben, aber ich sage, ja, dann mach das doch, ich sitze doch hier. Ja. Ich spürte, durch diese Zeit einfach, dass meine Verbindung zu Bhagwan, die festigte sich in diesem komischen Schlamassel. Ich hatte auch keine Schwierigkeiten, in der roten Bekleidung zu sein. Ich fand auch einen Weg da hinein zu verstehen, was das mit einem macht. Das ist ein Fröhlichmacher. Ich fand das sehr schwierig, schlecht drauf zu sein in Rot- und Orangetönen oder wenn ich mich so gekleidet habe morgens in meinem normalen Alltag. Das brachte immer gleich so ein fröhliches Licht mit rein. Mit all diesen Sachen, die von Bhagwan direkt gekommen waren sozusagen, da hatte ich keine Probleme mit und der Rest war Politik. Die Struktur in so einer Kommune, Köln war ja eine besonders große Kommune und auch, wie ich meine, eine der besten und schönsten weltweit wahrscheinlich, die es ja auch immer noch gibt und wo das Center immer noch gut läuft. Soweit ich reingeschnuppert habe und die Leute kennengelernt habe und auch in die Hintergründe reingeschaut und gehört habe dann von Leuten, mit denen ich mich angefreundet habe. Wie war das denn, die ganzen persönlichen Sachen abgenommen zu bekommen oder super, super einfach zu leben oder eben auch Zimmer teilen zu müssen? Das wäre für mich alles nichts Neues gewesen. Ich bin arm und ohne eigenes Zimmer aufgewachsen und ich stellte fest, dass die Regeln, die gab es auch in meiner Tänzerwelt. Also wenn du die Tür aufmachst und hier reinkommst, dann hast du nichts mehr zu sagen. Du hast der Gruppe zu dienen, dem kommunalen Anliegen. Das waren alles Sachen, da hatte ich gar nicht das Gefühl, ich verpasse groß was, wenn ich jetzt nicht der Kommune beitrete. Ja, und den Verpflichtungen der Disziplin, die dort verlangt wurde und der Hingabe an die Jobs und was da eben gemacht wurde. Da war sicherlich ganz viel Einfluss, der einfach von der Sekretärin Sheila kam. Das waren ja auch ihre Ideen. Und mein Stolperstein, mein erster großer Stolperstein war, dass ich auch eine ganze lange Zeit dachte, das sei jetzt irgendwie Osho oder Bhagwans Verantwortung, was die Sekretärin macht. Das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis nach dem so und so vielten Festival auf der Ranch. Ich glaube, ich war beim dritten Festival, war ich dann auch dort für 14 Tage nur. Und in der Atmosphäre dort und in der physischen Präsenz von Bhagwan, der auch inzwischen wieder in die Buddha-Halle kam und auch wieder sprach, da habe ich einfach kapiert, das ist nicht sein Job. Das ist nicht unser Überpapa, der sich drum kümmern muss, welche kleinen Trips der Einzelne meint, von den einzelnen Leuten fährt. Das ist unsere Verantwortung, aufzustehen und da miteinander was zu klären. Nur ist das natürlich bei jemand, der eine ganze Menge Macht hat, was diese Sheila hatte. Das ist dann nicht unbedingt einfach oder viele Leute hatten viel zu verlieren. Ich kann dieses ganze Phänomen Ranch, das kann ich gar nicht erfassen und diskutieren, weil ich habe nicht dort gelebt. Ich war da einmal Besucher, ein faszinierender, wunderschöner, unvorstellbarer Platz. Und den gab es dort für so viele Menschen, die da in Harmonie mit Natur und auch miteinander leben konnten. Und die Verantwortlichkeiten, die Beziehung zum spirituellen Lehrer, zum spirituellen Meister und dann die Power-Trips, die wir alle gefahren haben, weil wir alle nicht befreit in unserem Mind verhaftet waren. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und das konnte ich gerade von dem Festival, wo ich da auf Besuch war, von da an habe ich das sehen können und habe es verstanden. Vielleicht gab es die ein oder andere Sache, wo ich mir immer mal wieder gewünscht habe, kann der nicht mal ein Donnerwetter lassen übers Mikrofon und die Leute hier auf die Reihe kriegen? Das war nicht sein Job.
Ja, das finde ich sehr interessant, weil mir ist es auch so gegangen. Also ich habe es aber eigentlich nie verstanden. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, zum Beispiel Sheila war ja von Osho eingesetzt worden und er hätte die auch jederzeit wieder ablösen können, meiner Meinung nach. Und er hat es nicht getan. Und ja, diese Frage, hat ein spiritueller Lehrer, Meister Verantwortung auch für seine Community, ne, oder nicht, was da passiert. Das ist für mich irgendwie nicht geklärt, ne, ist im Moment auch nicht aktuell für mich, aber ja, aber finde ich jetzt interessant, was du sagst.
Ja, das verstehe ich auch, ist auch nachvollziehbar, da ist Ungeklärtheit. Mit der Frage allein schon, was hat er gewusst und ab wann? Denn er war ja in einer Rückzugs- und Genesungsphase und in einem ausgesprochenen, angekündigten Schweigeretreat sozusagen. Was hat er tatsächlich faktisch gewusst von den Sachen, die definitiv schräg gelaufen sind? Und mit verschiedenen Themen gibt's da ein Fragezeichen, warum hat er da nicht eingegriffen? Jetzt können wir ihn nicht mehr fragen. Ja. Und das sind ja im Grunde auch alles keine spirituellen Fragen. Das wären ja Interventionen gewesen auf einer praktischen Ebene, auf persönlichen Ebenen, auf Beziehungsebenen. Und vielleicht ist das auch ganz einfach eine Präferenz oder eine persönliche Haltung, die jemand einnimmt dann. Ja, weil Osho hatte ja auch Präferenzen und persönliche Vorlieben und Haltungen, wie jeder andere Mensch. Und das zu erkennen, ich glaube, ich habe es schon erzählt, dass er eben auch ganz normale persönliche Wünsche hatte, das wurde mir klar, als ich die Kühltasche mit den Diät-Coca-Cola-Dosen auf meinem Flug mitgenommen habe für ihn. Und dann, da war wieder eine Herausforderung und eine Stolperstelle. Wieso trinken der nichts Gesünderes und warum Diät-Cola? Und dann musste es angeschleppt werden aus Deutschland nach Indien, weil es das da nicht gab. Und dann in die Einfachheit zu finden von, der mag das einfach. Ja.
Aber das hat jetzt an der persönlichen Bindung, an der Resonanz oder an dem Aufgehen in ihm, hat das nichts dran geändert.
An dem Zauber, an der Herzensliebesverbindung, die hat sich, wenn, dann eigentlich immer nur vertieft, ausgeweitet. Da hat sich bis heute mit allen Geschichten, Skandalgeschichten und ähnlichem nie irgendetwas dran verändert. Doch eine große Veränderung ist, dass es die Trennung nicht mehr gibt von großer Meister, kleine Schülerin oder überhaupt irgendeine Trennung. Die gibt's nicht mehr. In dem Sinne, so wie ich sage, ich bin auch du, Devasetu, ich bin auch du, Kai, und die Bilder in unseren Hintergründen und alles, was es gibt um mich herum, so sage ich, ich bin auch Osho. Ich werde nie sein wie Osho. Ja, das geht nicht, genauso wie ich nicht sein kann wie einer von euch. Und diese Trennung, die ist ja dann irgendwann verloschen. Und das hat weder einen dramatischen, tollen Effekt, noch einen dramatischen, überhaupt irgendwie Effekt gehabt. Das war einfach eine, Eine Realisation, eine Erleichterung, ja. Und das bezog sich ja nicht nur auf ihn. Und dennoch, in Anführungszeichen, blieb und ist er der Meister. Jetzt kann ich sagen, einer meiner Meister, weil Papaji ist auch mein Meister, dem bin ich auch als Meister in der Rolle begegnet und empfinde auch das nach wie vor. Jetzt, wodurch empfinde ich das? Das ist eine Herzens- und Dankbarkeitsstrom oder Welle, die richtig physisch empfunden wird. Man könnte sagen, durch die Wirbelsäule und in dem Einschwingen da hinein, was ist das eigentlich, die Beziehung zum Meister, dann geschieht einfach nur Verneigung. Verneigung in Dankbarkeit und dieses Dauerlächeln, dieses Buddha-Dauerlächeln stellt sich ein. Und diese Dankbarkeit, diese Freude, dieses Verbundensein in dem, das habe ich erleben dürfen mit diesen beiden Meistern. Und das ist und offensichtlich bleibt bisher auf jeden Fall in diesem Leben vor, während und nach Erwachen, was man so nennt, und anderen Turbulenzen.
Frage. Diese Dankbarkeit, hast du die kontinuierlich empfunden oder war da auch so, dass der Verstand so den Meister eher attackiert? Ne? Also so dieses, aber was will der eigentlich von mir? Und bin ich hier richtig? Was erzählt er mir denn? Also ja. Was ich meine, kennst du das auch?
Es hat an diesem Hingabe, Dankbarkeits, Herzensgefühl haben die Momente von Wutattacken im Mind. Die haben daran nichts geändert. Jetzt kann man ja nicht gleichzeitig die Wut in der Wutattacke sein und die Dankbarkeit fühlen. Man kann ja immer nur eins auf einmal. Ja? Und die Momente hat's gegeben, immer wieder, wegen etwas, was Osho sagte. Zum Beispiel eines der stärksten Dinger war: Eure Gefühle sind auch meint. Oh. Das ging überhaupt nicht runter. Ja? In dem Diskurs und auch anschließend habe ich da gesessen und ich war bereit zu gehen. Ja, nee, meine Gefühle sind nicht meint, das ist ja fühlen. Ja? Und gleichzeitig bemerkte ich auch etwas im Innern. Hatte verstanden, ging in so eine Verstehensresonanz. Ich wusste, dass das wahr ist, was der da sagt. Auch wenn es nicht voll verstanden war. Und da, das kam immer mal wieder vor, dass er etwas sagte. Auch mit der einen persönlichen Antwort, die ich mal bekommen habe am 31. Oktober. Das Jahr, bevor er zurückkam nach Pune, kriege ich jetzt gerade nicht auf die Reihe, die Jahreszahl, irgendwas in den 80ern. Da war ein Anteil drin, der mich auch für die nächsten 10 Jahre fuchtig gehalten hat, mir sowas zu sagen. Ein anderer Satsang-Lehrer, weiß jetzt nicht, ob es dem recht wäre, wenn ich ihn nenne, der kannte diese Antwort an mich auch, auch ein Osho-Schüler, und der sagte, also wenn ich das gewesen wäre, spätestens da wäre ich gegangen. Das ist ja kaum verdaubar. Ich musste mir damals anhören, dass es wegen Leuten wie mir dem Buddha nicht gelungen war, jenseits von Erleuchtung zu kommen, der musste auf der anderen Seite vom Vorhang bleiben, wegen Trotteln wie mir. Das war eine von den Bemerkungen. die ich durchaus schwierig fand und auch vertiefte und wusste, natürlich auch eingefiltert durch die Geschichten, die ich gehört hatte von den Zen-Meistern. Aber wenn so ein Großmeister wie Osho so einen richtigen Hieb verteilt, das ist, da hat man den verdient. Und das ist eine Chance. Das ist ein Sprungbrett, das ist eine Reinigung. Und das sickert ein an der Stelle, wo dieses Herzens- und Dankbarkeitsempfinden ist gar nicht mal das richtige Wort. Das ist eine Schwingung, das ist da, wo die Tür immer den kleinen Spalt dann doch offen ist. Egal, was der meint, so ausbaldowert. Und das ist ein Gnadengeschenk. Das kann man ja nicht machen, das wird einem ja geschenkt. Also das hat es öfter mal gegeben, dass mir da was überhaupt nicht gepasst hat. Und das hat seine eigene Zeit gedauert, manchmal vielleicht nur ein paar Minuten und manchmal Wochen, Monate, ja, so ein Hadern.
Denkst du, dass man da, oder, siehst du, dass man daran merkt, wo der Verstand noch sehr involviert ist? Da, wo er am längsten dran, sag ich mal, was auszusetzen hat, oder?
Ah, nee, die Dauer hat nichts zu tun mit der Klärung. Das ist, für den Mind sieht das leicht so aus, ne? Der denkt in Quantitäten und in Zeit, aber weißt du, wie viele tausende Leben wir schon alle wiedergekommen sind, um immer dasselbe zu versuchen zu lernen? Die Dauer, Prost. Das spielt nicht so die Rolle. Man bleibt einfach länger in einer Spannung und einer Unannehmlichkeit, die auch unvermeidbar ist. Ne?
Adima, der Ashram war ja auch mit einer Struktur aufgebaut, in einer Hierarchie. Wie war das für dich?
Ich lache so ein bisschen, weil ich habe einfach dieselben Strategien und Tricks angewendet, die ich als Person in der Gesellschaft, in der Welt auch angewendet habe. Ich habe mich rausgehalten. Ich habe das gesehen, Powertrips und Aufbau und alles Mögliche. Und habe mich mit meinen eigenen kleinen persönlichen Tricks so gut wie möglich einfach rausgehalten und die Jobs gemacht und die Dinge getan, die ich tun wollte. Wenn ich irgendwas gewollt hätte, was mit dieser Hierarchie zu tun hatte, das wäre dann ganz schwierig geworden. Ja, es hat mich oft gestört. Alleine schon bei solchen simplen Dingen wie wer vorne sitzen darf und was man für Verrenkungen machen musste, um mal an der Tür zu kratzen und zu fragen, ob man dann auch mal in Reihe 5 sitzen dürfte, anstatt immer nur in Reihe 10 oder 12, was einem als Frontseat angedreht wurde, wurde so tituliert. Aber ja, ich habe so eine Veranlagung sowieso, mich als außerhalb von solchen soziologischen Gefügen anzusiedeln. Das hatte sicherlich in der Vergangenheit, kann man sagen, was mit Künstlerego zu tun. Und das ist auch vorteilhaft, wenn man irgendwas mit Künstlern zu tun hat, weil alle anderen Leute erklären einen für ein bisschen verrückt und damit hat man so einen gewissen Kredit. Weißt du, man kommt davon mit verrückten Benehmen und so. Und das passte ganz gut dann mit diesen Strukturen oder mich mit diesen Strukturen nicht allzu viel zu reiben.
Schön. Osho hat ja in seiner Autobiografie auch geschrieben, dass er, wo er noch Kind war, ne, dass er auf Bäume geklettert ist, weil er sich da auch immer so ein bisschen, ne, über den Dingen stehend gerne gesehen hat. Und so hat er das, glaube ich, auch gelebt. Ja.
Ja, und später, glaube ich, brauchte er keine Hilfsmittel mehr. Dieses Drüberstehen ist auch nicht hierarchisch von unten nach oben. Das ist mehr wie, nun kann ich nicht für Osho sprechen, nur für mich. Das ist wie so ein, neutral sein, während man durchaus die polarisierten Impulse fühlt. Also, wenn Leute Machtspielchen spielen oder Psychospielchen spielen. Osho hat zum Beispiel auch ganz klar mal gesagt, man kann mich manipulieren, man kann mich betrügen. Dass ich mich selber kenne, dass ich mein Selbst kenne, das heißt nicht, dass ich zwangsläufig weiß, dass mein Schlafzimmer und meine Privaträume abgehört werden. Ja, nachdem in Amerika die Wanzen gefunden wurden und die Leute gesagt, ja, wieso hast du das nicht gewusst? Das waren solche verträumten kleinen Illusionen, die viele von uns rumgetragen haben, dass Erleuchtung bedeutet, dass man, weiß ich nicht, wundertätig ist und psychisch begabter und was weiß ich. Ja, und da hat er ganz klar gesagt, man kann mich manipulieren. Ja, das heißt nicht, dass ich das jedes Mal sofort mitkriege. Und das heißt es eben nicht. Wenn dir jemand gezielt manipulativ Fehlinformationen abliefert, das kann sein, da kannst du noch so wach und erwacht sein, dass du das eine Weile nicht rauskriegst.
Ich dachte immer, dass wenn man erleuchtet ist, ist die Intuition so stark ausgeprägt, dass man bei solchen Dingen dann ja nicht Gespür dafür bekommt, aber dass man das irgendwie schon, ja doch, merkt oder intuitiv fühlt, ne, hier stimmt irgendwas nicht, ne, oder ich gehe lieber mal rechts an der Kreuzung anstatt links oder so, ne. Wie ist das mit der Intuition? Wie ist sie bei dir? Wie empfindest du das?
Meine persönliche Intuition war immer stark ausgeprägt, vor, während und nach Erwachen. Das hat in dem Sinne nichts miteinander zu tun. Was stoppt, ist das der Müll im Mind, das Geplapper, das dauernde Bewertungsgeplapper etc. Und das ist ungeheuer befreiend. Und Instinkt aus dem Bauchgehirn, aus dem Hara, und Intuition ist mehr dem Herzen zugeordnet, die können vor, während und nach Erwachen da sein. Und ändern sich dadurch nicht. Was sich ändert, was sich bei mir zum Beispiel geändert hat, das sind die Urteile, die da drauf lagen. Die waren nicht länger relevant. Dadurch war es dann auch eher möglich, die intuitiven und psychischen und medialen Fähigkeiten, ich bin mit sowas allem geboren, die auch einfach in den Dienst am Menschen und in den Dienst an der Wahrheit zu stellen. Ja, wobei ich vorher eine Menge Reibung und emotionale Schwierigkeiten mit diesen Sachen hatte. Und das lief durch die Filter im Mind. Ich habe keinerlei besondere Verbesserung der Qualitäten an sich erlebt. Und Natürlich wäre das eine Schlussfolgerung zu sagen, ich nehme an, das war dann bei Osho oder bei jemand anders auch nicht so. Schau, Kai, das Ding ist, Erwachen ist kein Etwas. Erleuchtung ist kein Etwas. Papaji würde jetzt sagen, wem passiert das überhaupt? Wem passiert das? Was wird erleuchtet? Ja, wenn man genau nachschaut, dieser Ich, jemand, der sich auf die Suche gemacht hat und der das gerne werden möchte, den kann man ja noch nicht mal definieren. Der hat kein Aussehen, keine Form, keinen Wohnplatz, kein gar nichts. Ja, das ist eine Idee. Also wem passiert das überhaupt? Die kürzeste und brauchbarste Definition ist eine, die ich von Osho gehört habe. Erleuchtung passiert einer Abwesenheit, keiner Anwesenheit. Erleuchtung ist ein Nicht-Passieren, das einer Abwesenheit passiert, keiner Anwesenheit. Ein Nicht-Passieren, das einer Abwesenheit passiert. Versuch das mal durch dein Mind zu kriegen, das geht nicht. Ja? Ja? Und dann auch, das war für mich hilfreich, dieses Zitat fand ich auch im richtigen Augenblick, als ich es brauchte, wirklich, man kann sagen, dringend brauchte, in Verwunderung brauchte, wo er sagte, Erleuchtung ist das letzte Erlebnis des Mind. Enlightenment is the last experience of the mind. And then after that, the mind has to unwind. Und danach muss der Mind sich noch abwickeln. Das war enorm hilfreich. Ich vergleiche das gerne mit dem, wenn du so eine altmodische Eieruhr hast, die man so aufzieht, ne? Und dann hat die ihre so und so viele Minuten und dann klingelt die. Und dann ticken die noch nach. Ja? Wenn wir jetzt sagen, bei dem Klingeln, da wachen wir auf und dann tickt da noch was nach in dem Mind. Und das wird gesehen, man kriegt das mit. Das ist so wie, oh wow, so ein bisschen wie bei so einem Tennismatch zwischen zwei Polen. Der Mind versucht, ja, das hat er ja jahrzehntelang und lebenlang gemacht. Und er versucht da was, hier, da, hier, da. In aller Deutlichkeit durfte ich das beobachten und durch dieses, einfach das Finden dieses Zitats, das war gar kein großer Diskurs, das habe ich als ausgesprochen hilfreich und wie so eine Stütze und mich haltend damals empfunden. Ah, das, ja, das gehört mit dazu und klar gehört's mit dazu, weil hier ist es. Da war's, ja. Und der Mind versuchte da draus zu machen, ja, aber das sollte doch jetzt gar nichts mehr, das sollte doch gar nichts mehr sagen, ja. Sagte aber was. Ja.
Adima, kannst du was zum Buddha-Feld sagen, also zu dem Energiefeld, was im Ashram viele erlebt haben und was da war? Wie hast du das erlebt?
Das erste Mal hat's mich erwischt. Im Bus, im Reisebus, unterwegs vom Flughafen zu der Ranch in Oregon. Und das war nach 28 Stunden Reise. Von Deutschland über Vancouver nach Amerika, dann rein mit dem Greyhound-Bus und dann in den Bus von der Ranch, der die Leute abholte. Das war dann auch nochmal eine Strecke zu fahren. Und ich döste rechtschaffen müde, aber auch aufgeregt in dem Bus vor mich hin. Nichts erwarten, nichts Besonderes. Und auf einmal, wow, wie so ein Tingling unter der Haut, so ein Kribbeln und wow, wie eine Herzflutung. Herzens nicht Überflutung, irgendwas berührte das Herz ganz stark und ich muss wohl auch so da gesessen haben, so und die eine von den Busbegleiterinnen, die kam gerade durch den Gang, es war dunkel draußen und guckte und sagte, was ist los? Ich sage, ja, ich weiß nicht so genau, was ist denn das? Da sagte, das pötschelte mir so auf die Schulter und sagte, you are feeling him. We are there soon. Und indem sie das sagte, wusste ich, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kilometer das von der eigentlichen Ranch noch weg war. Es war noch ein Stückchen. Und das Empfinden wurde stärker. Und natürlich, ich denke, das ist nicht nur Osho, sondern auch alle, die in Liebe an so einem Platz, in Liebe und Meditation sind. Das ist das Buddhafeld und das hatte eine ganz starke Vibration und Präsenz. Und indem ich dann dort war, habe ich es nicht mehr genauso und nicht mehr so stark. Man gewöhnt sich dran sozusagen. Jedes Mal, wenn ich nach Indien zurückkam, wow. Und dann gewöhnt man sich dran. Und wenn man raus musste, auch, ups. Ja. Und im Laufe der Jahre, nachdem Osho den Körper verlassen hatte, habe ich Buddhafeld mehr und mehr finden können und dürfen an ganz vielen Plätzen in der Welt. An ganz vielen Plätzen, wo Meditierer, wo interessierte und herzensoffene Menschen zusammenkamen und kommen. Und inzwischen in der, ich nenne das immer die große Sangha, wo sich nicht mehr gestritten wird, wer denn jetzt den besseren Meister oder den schöneren Lehrer oder die wichtigeren Mitteilungen hat, vibriert das auch. Und das letzte berührende Erleben, als ich angefangen habe mit Online-Treffen, das war schon vor Covid, und dachte, mal gucken, wie das ist. Weil man auf so einem Computer ja auch projiziert, das ist ja nur kopfig und ne, Computer und Technik und wow. Also es ist eine Qualität in uns, die in uns wurzelt, mit Präsenz und Liebe zu tun hat. Und sobald wir uns darin verbinden miteinander, pulsiert das, verstärkt sich. Und Osho hat. Ping, er hat immer gesagt, wir sollen von ihm nicht in der Vergangenheit reden. Ping. Osho hat ein Feld generiert, ist dieses Feld, das war, sage ich jetzt einfach besonders stark, das war auch stärker als das Feld, was ich in Lucknow um Papaji herum wahrgenommen habe, was nicht heißt, dass das so war. Das heißt nur, dass ich es so wahrgenommen habe. Und doch war die Qualität des Feldes. Die war gleich.
Also ich habe das so erlebt, dass da ist eben alles drin passiert, als wenn alles ausgerichtet eben auf Liebe und Wachstum und Erleuchtung ist und dass Sachen, also da ist natürlich alles passiert, was auch sonst in der Welt passiert, aber es ist auch schneller passiert, ne? Also wenn da Leute eine Zeit lang nicht gesehen hatte, dann wow, die hatten sich oft so schnell verändert, ne? War das bei dir auch so?
Ja, das ist ein Phänomen in der Zeit in Indien. Das waren ja im Grunde nur ein paar Jahre in Oshos Präsenz, aber auch in den Folgejahren insgesamt habe ich 12, 13 Jahre da verbracht, also den größten Teil des Jahres jeweils. Und diese Beschleunigung und die Intensität und das Tempo hast du gut beschrieben. Es war, ob man wollte oder nicht, das hatte mit dem persönlichen Wollen und dem Mind oder mit dem Widerstand leisten, was man sonst noch alles machen konnte, nichts zu tun. Es war alles ausgerichtet zur Quelle und zur Ausdehnung, beides. Und das habe ich auch in der Form, ja, manchmal phasenweise doch dann auch wieder erlebt. Manchmal erlebe ich es auch mit meinem Mann zusammen. Der war auch dieselbe Zeit über, damals immer in Indien. Dann haben wir auf einmal so eine kurze Phase, wo diese Qualität, genau diese Qualität mit dem Verlust der Zeitqualität und dem Anschwellen von Intensität, wo das einfach passiert. Wir können das nicht machen. Ja, wir können auch nicht besonders toll meditieren und dann stellt sich das ein oder sonst irgendwas. Manchmal ist das auf einmal da. Und das hat immer in sich, geteilt zu werden.
Es kommt aus dem Nichts und verschwindet wieder im Nichts. Ne?
Das ist sicher auch richtig.
Und die Diskurse von Osho, da gab es ja Zeiten, da ist er da ist er wirklich gekommen in die Buddha Hall und hat gesprochen und dann gab es wieder Videodiskurse, also wo man was sah, was früher aufgezeichnet wurde. Also es gab dann Menschen, die sagten, das ist für mich fast gleich, ob er da ist oder ob es ein Video ist. Wie war das für dich?
Für mich war das auch kein so ein riesengroßer Unterschied. Es hatte im Videodiskurs konnte mein Mind leichter übernehmen oder da konnte ich dann auch mal entscheiden, ach, da gehe ich jetzt nicht hin, ist ja bloß Video. Meistens war ich dort und das war kein großer Unterschied. Und mein Verständnis jetzt ist auch, dass Osho war ja auch dran gelegen, er hat es ja auch immer wieder gesagt, dass wir uns versammeln zu der Abendmeditation und da sind. Und darin auch da reinfinden in Präsenz und Liebe, Bewusstheit, ohne dass seine physische Form da sitzen muss. Und auch nachdem er den Körper verlassen hatte, weil es gab es ja schon vorher mit den Videodiskursen, da hätte man immer noch sagen können, ja, er ist ja da drüben in dem Haus und das ist ja nicht so weit weg. Das blieb so. Das ist so. Das also ist auch heute so, ja, wenn ich ein Video anschalte.
Mhm. Ja, also.
Es ist immer gleich, aber.
Also ich habe schon als sehr, sehr starke Energie erlebt, wenn er in der Buddha Hall war. Also was mir jetzt ins Gedächtnis kommt, ich habe eine Zeit lang da im Cleaning, aber im Saubermachen gearbeitet, auch im Toilettenputzen. Da waren ja Toiletten im Ashram und die waren auch nicht so weit von der Buddha Hall und die wurden, weil die sonst immer benutzt wurden, wurden die während des Diskurs sauber gemacht auch, ne? Und das habe ich echt gern gemacht, weil das war mich gleichzeitig bewegen und was machen und in einem Fluss sein von Arbeit und gleichzeitig hört man dann die Buddha Hall und die Energie dann dabei. Das war ganz toll, ja.
Ah, das wusste ich gar nicht. Danke für die Mitteilung. Ja, habe ich nie drüber nachgedacht. Wann wird da eigentlich sauber gemacht? Ja.
Wie war für dich das Arbeiten im Ashram? Es war ja schon eine Herausforderung, dass man eben zum Teil etliche Stunden gearbeitet hat, ohne Geld dafür zu bekommen. Aber es ist einfach so aus Hingabe passiert und es war einfach unheimlich schön, ne? Oder wie hast du es erlebt?
Ich habe vielleicht ein Talent, wirklich zu machen, was ich machen möchte. Fangen wir mal da an. Ich habe auch, weil ich das erfahren wollte, wie ist denn das? Ich habe auch die unbeliebteren Jobs gemacht und habe mich dafür auch freiwillig gemeldet. Küche, Klos, was weiß ich. Aber im Grunde, was ich gemacht habe, ob das jetzt, ich war eine Zeit lang in der Rezeption im Empfang und dann habe ich die Malas gefädelt und poliert und so weiter, Malas gemacht. Das war wunderschön für mich. Alles Mögliche. Im Pressoffice mitgearbeitet, Artikel geschrieben. Da wollte ich aber nicht sitzen, ewig in der Aircondition, musste man eine Jacke anziehen bei dem schönen Wetter. Ich hatte mit dem Nichtverdienen kein Ding. Ich habe mich derartig beschenkt gefühlt, da sein zu können. Mal zum einen, dass ich das die ganze Zeit als Freude empfunden habe, auch dem Platz was zu geben. Ja. Ich war sehr klar und bewusst, da liefen auch Powertrips. Da ist Leuten gesagt worden, du zeigst nicht genug Liebe zum Meister, du musst jetzt hier noch mehr tun in deinem Job und solche Sachen. Ja, man hat's gehört. Das sind dann hässliche Powertrips, aber ich hatte damit keine Probleme, auch nicht, als ich denn substanziell auch mit Gruppenleiten beigetragen habe und Sitzungen geben und diese Art Arbeit, wofür man ja in der westlichen Welt dann doch schon eine spürbare Belohnung quasi empfängt. Da waren einige Kollegen sozusagen, die da sehr mit dem Taschenrechner unterwegs waren, wie viel das denn wäre, wenn man das jetzt in der Welt macht. Ich habe gemacht, was ich gerne getan habe, einfach auch. Und war mir klar, dass viele Leute dort waren, die aufgrund ihrer persönlichen finanziellen Situation dann ausgebeutet und ausgenutzt wurden und unter ganz viel Druck standen. Ja? Jobs zu machen, die sie nicht machen wollten, etc. etc. Ich habe also es immer irgendwie geschafft, zum Teil mit etwas, was ich geerbt hatte und dann auch einfach durch Arbeit genügend Geld mitzubringen für einen bestimmten Zeitraum, so war es ja auch gedacht, dass man eben nicht in Schwierigkeiten ist und dadurch auch einen Freiraum hatte zu sagen, nö, Düt mache ich nicht. Ja? Ich habe einige Male einen Residenzplatz angeboten bekommen in späteren Jahren. Und dadurch, dass diese Angebote tatsächlich kamen, weil man kann sich immer viel vorstellen, da habe ich dann gespürt, nee, das ist meine Wahrheit, ich will das nicht. Ja, mir hat schon alleine die Ferienregelung nicht gepasst, dass man 3 Wochen im Jahr wohl weg konnte, aber nicht an einem Stück. So, wenn man so einen Residential-Platz dann hatte in der Kommune. Das war nicht meins, also habe ich mein Setup anders hinbekommen. Die Proklamation an Worship, an Hingabearbeit, was mir daran nicht gefallen hat, das war, dass Gruppenleiter und Assistenten, also Gruppenleiter begannen, das mit ihren Assistenten zu spielen, wo das nicht angemessen war, denn das kann nur aus einer Herzenshingabe an Meister passieren oder an Wahrheit und Liebe. Der muss noch nicht mal personifiziert sein als Meister. Dann möchte man was zurückgeben, wenn das verlangt wird und dann einfach nicht vergütet wird. Ich habe zum Beispiel im Westen meine Helfer und Assistenten immer belohnt. Ja? Also auch finanziell. Und mich nicht auf das Prinzip Worship dann berufen. Das war einfach nicht, wie ich getickt habe. Ja. Das fand ich nicht angemessen, dass wir das miteinander denn auch noch spielen. Man kann sich schließen, viel unbezahlte Arbeit zu tun, was ich auch tue, was du auch tust, von dir weiß ich's, ne? Ja. Aber man kann nicht anderen sagen, ihr müsst hier unbezahlt arbeiten, weil das so eine tolle spirituelle Sache ist.
Du hast eben erwähnt, dass du auch im Pressoffice gearbeitet hast. Du hast also auch Kopfarbeit gemacht. Wie war das? Also hat das dann ein bisschen rausgebracht aus dem Feeling da im Buddhafield oder hat das überhaupt keinen Einfluss gehabt, da mit dem Kopf zu arbeiten?
Oh. Für mich hat's nicht gestimmt. Ja, ich fand es zu viel intellektuelles Gesumsel. Ich hatte mit dem Schreiben von bestimmten Artikeln hatte ich sogar Spaß, ja. Das war nicht das Problem. Aber das ganze Klima von Zeitung, Veröffentlichung, viel Intellekt, viel Mind. Das passte für mich nicht mit dem Dortsein. Und ja, ich fand es schwieriger, das aber auch eine Veranlagungssache. Und zu dem Zeitpunkt damals, heutzutage kann ich relativ viel Texte entwerfen, Flyer machen, am Computer, auf der Website rumbasteln, ja, was auch alles meint und Intellekt erfordert. Und das wirft mich jetzt nicht mehr irgendwo rein oder irgendwo raus. Aber das war schon, das habe ich damals schon empfunden. Ich bin da auch nicht lang geblieben, vielleicht, weiß nicht, 2 Monate oder so. Sowas.
Kai, hast du noch Fragen jetzt speziell zur Osho-Zeit? Sonst könnten wir vielleicht noch zu Papaji auch kommen, zu Lucknow.
Ich würde noch interessieren, ob du noch Kontakt zum Ashram in Pune hast oder ob du jetzt noch hinfährst oder fliegst du mehr?
Direkte Kontakte in dem Sinne nicht. Das hat sich nicht ergeben. Manchmal habe ich Berichte gehört in den letzten 20 Jahren von guten Freunden, deren Urteil ich vertraue, was die jetzt für Eindrücke hatten. Ich hatte nie vor, nicht mehr hinzugehen. Das ist ein Happening. Ich habe sogar ich war 2000 das letzte Mal dort und hatte vor, wieder hinzufliegen. Dann hat sich das nicht ergeben können in den nächsten einigen Jahren, wo ich sogar Tickets hatte, solche, die man auch zurückgeben konnte, also stornierbare Tickets. Und aus irgendwelchen Gründen, dass es dreimal hintereinander passiert, konnte ich nicht fliegen. Dann habe ich aufgehört, die Tickets zu kaufen oder zu bestellen. Im Laufe der Zeit gab es immer weniger Anziehung zu dem, was ich dort als die neue Verwandlung aus der Entfernung wahrnehme. Ich habe schon 2000 nicht mehr glauben können, dass nur dort die wahre, besondere und einzigartige Osho-Schwingung sei, weil ich einfach der wahren, besonderen Osho-Schwingung an vielen verschiedenen Plätzen begegnete. Ja. Was mich freut, ist, dass immer wieder junge oder neue Leute sind dort gewesen und kommen zurück und haben mirakulöserweise, keine Ahnung, wie es geschehen ist, sie haben das gleiche Strahlen in den Augen und in ihren Herzen. Und dann denke ich, okay, irgendwas funktioniert auch dort noch. Entgegen aller Unkenrufe oder Beschwerden über die veränderten Umstände.
Dankeschön.
Ja, in Lucknow bei Papaji, was waren da die Herausforderungen, sagen wir es mal so?
Zunächst mal keine, abgesehen von dem
Dreck.
Vom Dreck und den Kakerlaken auf dem Kopfkissen abends. in dem guten Hotel, sogenannten guten Hotel. Und auch doch genau das war auch herausfordernd zu schauen. Warum ist das für mich persönlich so ungeheuer viel einfacher und entspannter, in so einem staubig, schmuddelig, engen indischen Umgebung, typisch indisch, mit Lärm durch die Fenster dringend und, zu sein, als in dem Wow, in dieser Schönheit, die ja auch immer an allen Osho-Plätzen war und ist. Und das hatte sicherlich einfach auch mit dem Aufwachsen in diesem Leben zu tun. Also in schmuddelig und arm fühle ich mich dann leichter zu Hause oder habe mich da leichter zu Hause gefühlt. Es war eine ganz einfache Antwort zum Rausfinden. Es war in etwa eine Langzeitwirkung von einer Herausforderung, die mir zu dem Zeitpunkt, als ich nach circa sowas wie 2,5 oder 3 Wochen wieder abreiste. Und die Zeit, die ich dort war, die war auch in dieser Buddha-Feld-Zeitlosigkeit. Ja, nicht in einer Desorientiertheit. Ich war sehr klar, sehr orientiert. Aber dieses qualitative Empfinden von hoher Intensität und Zeit spielte überhaupt keine Rolle. Von einem bis zum nächsten Tag passierten solche enormen Dinge mit mir und anderen, so dass, wenn wir hören, 2,5 bis 3 Wochen ist ja nichts, ne? Gar nichts. Und im Empfinden sind die wie eher wie 2,5 bis 3 Jahre. Ja, also von der Qualität, die der Mind so bewältigen kann. Und als ich ging, war mir die Herausforderung nicht so klar. Auf eine Art hat Papaji da was gepflanzt oder einen Samen gesetzt oder gelegt. Und der war unausweichlich. Was jetzt auch ganz einfach daran lag, als er an einem meiner letzten Tage, wo ich dort war, mein Erwachen erklärte und auch mich beauftragte, ich soll doch bitte nach Pune gehen und da die Fragen von Leuten beantworten, damit die nicht alle in sein kleines Wohnzimmer kommen, habe ich das alles entweder als Witz oder als, ach, der will mir jetzt einen Zen-Hieb verpassen, der will mir eins auf den Dates geben. Ja, in beiden Fällen war das eine Projektion von Ego, von meine Story, meine Interpretation, wie so eine Art Abgrenzung. Und doch stimmte es auch, was er vorgelesen hat von meinem Brief, und da war, erwachte klare Einsicht. Und noch nicht begriffen haben, dass das mit beinhaltet alle und jede menschliche Erfahrung. Da war eine Irritation, eine Reibung mit dem Vorhandensein von menschlicher Erfahrung. Und diese Reibung, die gab es auch noch für die nächsten 8 Jahre. Das war kein Problem. Weder war die Reibung ein Problem, noch habe ich darüber groß reflektiert. Ich kann das in der Rückschau jetzt so sagen. Und durch das nahe, intensive Zusammensein mit Papaji, was meistens viel Gelächter war, also viel Lachen teilen mit ihm, und so eine Unausweichlichkeit im Sein, zusammen hier sein. Zum Beispiel, als der mich fragte, sag mal, was ist denn zwischen 5 Uhr 59 Minuten 59 Sekunden und 6 Uhr? Was ist denn da? Was ist denn da? Sag's mir. Und dann guckte er. Und in dem Schauen, in dem Blickkontakt, Austausch, da bin ich nicht auf Wolke 7 irgendwo im Bliss verschwunden, sondern einfach in der Direktheit hier. Ich konnte nicht mehr sagen, wer bin ich, wer ist Papaji. Und doch war auch eine ganze Klarheit von dieses Adima-Ding, dieses Papaji-Ding. Also waren diese Realisationsaugenblicke, tatsächliche Augenblicke, und das zu teilen, und das hat alles irgendwie dazu beigetragen, so einen Samen einzupflanzen oder wie so eine Langzeitkapsel, die dann über die nächsten Jahre blieb da etwas aktiv. Ich bin ja dann zurückgegangen nach Pune. Mir wurde auch nicht das große Tor vorne vor der Nase zugemacht. Und habe dann das Studium vom Tibetan Palzing angefangen, was ich an sich schon immer hatte machen wollen. Da war gute Gelegenheit. Und spürte auch nicht, ich hatte keine, ich musste nicht unbedingt Papaji im Körper nochmal wiedersehen. Und es gab und gibt eine untrennbare Verbindung, die in den paar Tagen einfach passiert ist. Und in der Einfachkeit, in der er gelehrt hat, es hatte weder philosophisch noch psychologisch irgendeine Komplexität, so wie Osho dazu in der Lage war. Und das muss man ja auch nicht haben. Das war ein extra Bonusgeschenk, was wir durch Osho haben konnten. Hat Papa auch immer gesagt, hat gesagt, Leute von Pune, ich kann diese Psychofragen nicht beantworten, weil ich keine Ahnung davon habe. Ja? Das hat die Leute auch sehr verwirrt, weil die dachten, erleuchtet bedeutet doch omnipräsent und alles wissend und so wie du auch vorhin sagtest, Kai, und die Intuition muss besser sein, alles muss besser sein. Ja, so ist das nicht. Man kann ja auch nicht plötzlich 10 andere Fremdsprachen sprechen oder sonst irgendwelche Wunder in dem Sinne. Und diese einfache Direktheit in der 100% Hingabe an den Moment, das war wie so eine Transmission. Und da ist was über die nächsten Jahre auch weitergewachsen. Und dann gibt's auch den Punkt, ich nenne das jetzt einfach mal einen Punkt, wo man Papaji und Osho und gar nicht trennen kann. Ja, ich kann nicht sagen, wie viel Osho Einfluss bei irgendwas geholfen hat, wie viel spirituelle Therapie oder Meditation oder Papaji, denn dieses Realisieren, wer bin ich? Das ist nicht die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Das ist nicht die Wirkung einer Ursache. Es hat schlussendlich ulkigerweise nichts damit zu tun, wie viel haben wir meditiert, wie gut haben wir meditiert, was haben wir an Therapie gemacht und so weiter. Was haben wir von Advaita verstanden oder sonst wie. Es ist nicht die Wirkung einer Ursache. Und das ist das große Gelächter, das zu sehen, dass nichts von dem, was ich gemacht hatte, irgendwo hingeführt hätte. Außer direkt 100% nach hier und darin stirbt die ganze Geschichte.
Ja, dass nichts eine Auswirkung hatte, ist aber jetzt nicht eine Begründung, um irgendwas, was sich jetzt eigentlich stimmig anfühlt, zum Beispiel zu meditieren, nicht zu tun. Ne?
Oh, danke dir. Sehr gut. Ja. Nach wie vor, es gibt ja eine Nervensystemebene, eine körperliche, die mehr ist als Körper, also Körper, Psyche, Geist, Empfinden, Emotion, alles Teil davon, wie Osho gesagt hat, auch eure Gefühle sind Mind und der ganze Apparat, der ganze Körper-Geist-Apparat liebt es, still zu sitzen. Ja, ich habe schon lange keine bestimmte Technik mehr installiert und doch, oh ja, mein Mann und ich, wir sitzen morgens und abends. Ach, was eine Wohltat. Wie gesund ist das? Und auch, wenn neue Praxis rauskommt, ich bin immer neugierig, auszuprobieren, wie wirkt das im Nervensystem? Also neue Meditationsmethoden, von denen ich noch nie gehört habe. Ja. Ja, gut, dass du das jetzt erwähnt hast. Da sind keine Ausschlussverfahren. Weil da ist gar nichts, was aus irgendeinem Grund für irgendeinen Zweck, außer jetzt hier dieses Sitzen diese Stille, dieses Sein zu erleben. Ja. Und auch ich empfehle Praxis. Einfach im Zweifelsfall. Denn all das ist ja nicht für deine Buddha-Natur, für unser reines Sein. Es ist für den Mind. Es ist für die Überhängsel, für das, was sich irgendwie melden möchte, hin und her zutteln will.
Empfiehlst du eigentlich, also Meditation einfach so, ohne eine bestimmte Ausrichtung, oder? Ja, oder muss jeder schauen, was gerade am besten stimmig ist, die Frage, wer bin ich, oder einen Atem zu beobachten, ja, oder was immer, oder Bewegungsmeditationen zu machen?
Ich empfehle Leuten, viele verschiedene Techniken auszuprobieren, mindestens dreimal teilnehmen, auch wenn es beim ersten Mal schon ganz furchtbar war, aber noch so 3 bis 5 Mal ausprobieren. Und denn die Techniken zu praktizieren, die am meisten Freude bringen zu dem Zeitpunkt im Leben. Das ist ganz wichtig. Und sich auch darüber klar zu sein, die Unterschiede mit Konzentration, Kontemplation, Meditation, diese ganzen selbsthypnotischen Techniken, die mit einem Fokus oder mit einer Affirmation arbeiten, dass das was anderes ist als einfach stillsitzen und gewahr sein, dass der Mind irgendwas macht oder nicht macht. Ja? Mit jeder Methode gibt es einen jemand, der sagt, jetzt ist vom 5 bis 6 meine Meditation. Damit ist auch nichts verkehrt. Das ist nicht zwangsläufig dasselbe wie Ego. Ja, da sind viele Aspekte drin enthalten. Und ganz wichtig, dass die Bewegungsleute, die Bewegungssachen ausprobieren, dass die lieber gerne singen oder brummen, die können den Nada Brahma ausprobieren, dass man Seins finden kann, das ist das Tolle an dem Angebot, an der Vielschichtigkeit.
Würdest du auch empfehlen, für Menschen, die zum Beispiel gerne kochen, das Kochen zur Meditation zu machen? Für Menschen, die gerne tanzen, das Tanzen zur Meditation zu machen?
Alles, alles. Kloputzen auch. Ist es, ja? Es ist der Fokus, es ist das, wenn es deine Story wegnimmt, da ist es Meditation. Ja? Ich hatte jahrelang beim Tanzen Meditation, ich wusste, ich kannte das Wort gar nicht. Ja? Und natürlich, genau darum geht's. Es hat was auch mit Leidenschaft zu tun. Da, wo die Leidenschaft ist, da, wo es Freude macht mit einer Technik. Ja? Dann wird's auch eine Meditation.
Für mich persönlich ist es nur der Atem. Der Atem ist mein Meister, der ist mein Anker, es gibt nichts tiefer, nichts, was tiefer geht. Das ist meine Erfahrung schon seit vielen Jahren auch. Und ich konzentriere mich auf den Atem und bin dann, ja, in kürzester Zeit eigentlich sehr gut bei mir. Das begleitet einen auch den ganzen Tag dann noch, weil man atmet ja irgendwie von früh bis abends.
Das ist für mich eine besonders interessante Information und freut mich sehr, so ehrlich zu hören, oh, da ist jemand, für den das so richtig funktioniert, weil ich habe Vipassana probiert, ja, Atem beobachten. Und bin damit völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich habe es allerdings auch nachts damit angefangen, also abends spät nach dem Abendessen. Und habe dann damals Osho gefragt und kriegte, ich war absolut frustriert, weil das war ja einer der Königswege. Und ich wollte auch um 11 Uhr in der Früh in der Buddha-Hall sitzen, wie die ganzen verklärten Buddhas. Ich bin Gaga gegangen. mit Vipassana. Ich wusste überhaupt nicht, woher, wohin mit mir. Und natürlich abends, es war nie vor, sagen wir mal, 10 Uhr. Okay, das war der falsche Zeitpunkt. Keine gute Idee. Und dann bekam ich von ihm persönlich aber die Antwort, also im kleinen Brief, nicht im Gespräch. Vipassana ist überhaupt nicht deins, vergiss das. Ja, also ich war nicht begeistert, aber schon erleichtert zu hören, Vipassana ist nicht deins, mach dir keine Sorgen, lass das einfach. Und nachts sowieso überhaupt nicht. Und warum, da kann man nicht schlafen, ne? Konnte ich auch nicht. Dann Jahre später, ich habe dann ins Sitzen gefunden, ohne Atem zu beobachten. Ja, da gab es keine Reibung, keine Probleme mit dem Thema mehr. Und natürlich konnte ich auch in meinem Zimmer einfach tanzen oder mich in den Zustand von Tanz versetzen. Das geht im Sitzen, ja. Das ist gerade, wenn man so viel damit zu tun hatte. Und den Hinweis habe ich schon verstanden auch, ja. Eine ganze Zeit lang, vor nicht allzu langer Zeit, so vor 2 Jahren in Australien, habe ich das war die allererste auch, die ich praktiziert habe, die goldene Lichtmeditation, wo man im Einatmen das goldene Licht vom Scheitel zu den Füßen lenkt und im Ausatmen den dunklen Strom von den Füßen zum Scheitel reinnimmt. Direkt morgens nach dem Aufwachen eine Viertelstunde. Ist ungeheuer reinigend fürs Nervensystem. Also regelrecht heilend, im Sinne von heilend, reinigend. Und ist ein bisschen, es gibt eine Musik, die hat aber jetzt an sich nichts mit der, jetzt nur fürs Timing, 15 Minuten. Direkt nach dem Aufwachen im Liegen. Für die meisten dann ein bisschen schwierig, nicht wieder einzuschlafen. Da kann man die Füße hochstellen, mit den Knien hoch. Da schläft man nicht so schnell wieder ein. Und so nach, war so 2, 3 Monaten, das ist richtig gut für meinen Körper, für mein Nervensystem. Da gab es auch Anlass und Grund und also Covid und was weiß ich. Dachte ich, ach, lass uns doch mal morgens machen wir die Goldlicht. Ne? Das passt auch so in den Tagesablauf rein, das ist nur 15 Minuten. Und ja, in dem Sinne Praxis immer, das ist nach wie vor eine Freude, eine Leidenschaft auch. Ja, nicht für irgendwas außerhalb von jetzt. Mit allen Urteils- und Wahrnehmungsveränderungen und Verschiebungen, das kommt mir gerade so auch im Licht der diversen kontroversen Diskussionen, die auch im Internet unterwegs sind, über Osho, auch über Papaji, alles Mögliche. Die haben aber doch dies und das getan und gemacht und so und das kann doch nicht erleuchten, bla bla bla. Diese Herz-Sein-Bewusstheit-Liebe-Verbindung, die durch solche Lehrer und Meister verstärkt, losgetreten und geteilt und rausgegeben und gegeben und gegeben wird, das erweckt was in uns allen und dann ist unser Job, miteinander das zu teilen. Und das ist so eine Freude. Und von daher auch nochmal Dank an euch beide. Heute auch nochmal wieder über speziell das sprechen zu können und die Freude mit euch zu teilen.
Ja, schön.
Darin sind wir alle namenlos, gerade jetzt. Ja. Okay.
Ja.
Vielen Dank.
Gut. Danke. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.